Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass wir alle hier den Weg hergefunden haben, trotz dieser eisigen Kälte. Na, so kalt ist es gar nicht, aber schön, dass wir jetzt auch live zuschauen über joelmedia.tv.de. Herzlich willkommen an alle diejenigen, die gewartet haben. Wir verzeihen die Verspätung. Ihr verzeiht uns die Verspätung hoffentlich. Und nächstes Mal werden wir pünktlich da sein. Wir freuen uns, dass wir jetzt gemeinsam Gottes Wort studieren können. Und nachdem wir jetzt 4 Wochen Pause gehabt haben, glaube ich, mit dem Offenbarungsseminar, kann das sein, 4 Wochen, werden wir es aufgreifen, dort, wo wir aufgehört haben, in der Offenbarung. Und bevor wir das tun, wollen wir wie jeden Abend kurz 1, 2 Fragen beantworten und natürlich ganz am Anfang, wie sollte es auch anders sein, gemeinsam beten. Ich lade uns ein, uns dazu niederzuknien, wie jeden Abend. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können. Sei du bei uns, schenkt uns deinen Heiligen Geist. Gib, dass wir verstehen, was wir lesen, halte du alles Störende fern. Sei du gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist und gib, dass wir verstehen, was die Offenbarung uns heute Praktisches für unser Leben zu sagen hat. Hab Dank dafür, Jesus, dass du bei uns bist und dass du unser Lehrer sein möchtest. Amen. Amen. Wir haben 2 Fragen bekommen im Anschluss an Ausweg 2012, die wir heute noch ganz kurz hier beantworten wollen. Und zwar die erste Frage ist eine oft gestellte Frage und ich bin mir sicher, diejenigen von uns, die schon seit einigen Jahren hier zu unserem Offenbarungsseminar kommen, haben diese Frage bestimmt schon mindestens 3 oder 4 Mal gehört. Aber da hier immer wieder neue Leute einschalten und immer wieder mehr Menschen darauf aufmerksam werden, werden wir es weder Zeit noch Mühe scheuen, diese Frage noch einmal zu beantworten. Und ich denke, es ist auch für uns eine gute Gelegenheit, das noch einmal aufzufrischen. Und zwar geht es hier um die Frage, wer waren die Gottessöhne aus 1. Mose 6, von denen die Riesen stammten und worauf Gott dann das Menschenalter auf 120 Jahre begrenzte. Schon mal die Frage gehört? Okay, gut. Wir wollen uns kurz Gedanken machen. Zunächst einmal ist das Alter, wir lesen den Text erstmal, damit fangen wir an. Und zwar in 1. Mose 6. In 1. Mose 6, Vers 1 bis 3. 1. Mose 6, Vers 1 bis 3. Dort heißt es, und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Frage Nummer 1. Heißt dieser letzte Absatz, dieser letzte Abschnitt in Vers 3, dass hinfort die Menschen nur noch 120 Jahre alt werden, ja oder nein? Ja oder nein? Wohl nein. Aber kann mir jemand einen biblischen Beweis dafür geben, dass das nicht meint, dass die Menschen danach 120 Jahre alt nur noch werden durften? Wie man landläufig oft hört. Kann mir jemand biblisch sagen, warum das nicht die Bedeutung sein kann? Ganz genau. Danach haben sie länger gelebt. Schauen wir mal nur ein paar Beispiele an, um das zu illustrieren. In 1. Mose 9, Vers 28. In 1. Mose 9, Vers 28 heißt es, Noah aber lebte nach der Sintflut noch wie viele Jahre? 350 Jahre lang. Das ist fast 3-mal so viel als die vorgeschlagene Lebensdauer des Menschen. Noch ein Beispiel in 1. Mose 25 ist das. Vers 7. 1. Mose 25, Vers 7. Da heißt es, dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hatte. Wie viele Jahre? 175 Jahre. Und das ist jetzt schon 400 Jahre mindestens nach der Sintflut. Und selbst da wurden die Menschen noch deutlich älter als 120. Noch ein Beispiel. Während Vers 17, Ismael wurde wie alt? 137 und so weiter. Wir könnten noch Isaac anschauen. Das finden wir in 1. Mose 31. Nein, es ist 1. Mose 35 ist es. Ja. Genau, 1. Mose 35, Vers 28. 1. Mose 35, Vers 28, dort haben wir die Aussage, Isaak wurde wie alt? 1. Mose 35, Vers 28. 180. Herzliches Willkommen auch an alle später Zugestoßenen. Was bedeutet also, dass es hier eine 120-jährige Zeitperiode gab? Offensichtlich ist nicht das Alter der Menschen darauf beschränkt. Und später wurden die Menschen auch gar nicht mehr 120 Jahre. In dem Psalm heißt es an einer Stelle, dass der Mensch 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre alt wird, nicht wahr? Jetzt schauen wir uns, wir werden das gleich noch ausführlicher anschauen, schauen wir uns zuerst mal an, was sind die Gottessöhne? Jetzt, einige glauben, dass Gottessöhne übernatürliche Wesen von Gott sind, eventuell Engel, eventuell Vertreter anderer Welten, wie auch immer. Und als Hinweis darauf zitiert man meistens Hiob 1, Vers 6, nicht wahr? Die Geschichte von Hiob, wo Hiob der Gegenstand einer Diskussion ist im Himmel, wo die Gottessöhne gegenwärtig sind. Nun, es stimmt, Wesen im Himmel werden Gottessöhne genannt. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass jeder Gottessohn auch ein himmlisches Wesen ist. Genauso wie wir sagen können, dass ein Tier ein Elefant ist, ein Elefant ein Tier ist, aber nicht jedes Tier ein Elefant. So sind diese himmlischen Wesen, werden als Gottessöhne bezeichnet, aber der Begriff Gottessöhne ist weiter gefasst. Und zwar, wenn wir die biblische Definition anschauen, kommen wir zu Römer 8. Lass uns das mal gemeinsam aufschlagen. In Römer 8, und dort Vers 14. Römer 8, Vers 14 gibt uns die biblische Definition. Lass uns das gemeinsam aufschlagen, damit wir sehen, was die Bibel hier meint. In Römer 8, Vers 14 lesen wir, denn wie viele? So viele oder welche? Schlachter sagt, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind was? Söhne Gottes. Das heißt, wenn jemand durch den Geist Gottes geleitet wird, ist er ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Söhne Gottes meint also, jemand, der durch den Geist Gottes geleitet ist, sind die Engel im Himmel vom Geist Gottes geleitet. Definitiv, bis auf die gefallenen Engel, nicht wahr? Und die sind nicht mehr im Himmel. Aber gibt es auch Menschen, die vom Geist Gottes geleitet werden? Ohne Frage, Römer 8 spricht davon. Und Jesus selbst hat einen ähnlichen Gedanken ausgedrückt in Matthäus 5. Worum geht es in Matthäus 5? Das sind die Seligpreisungen, genau, die Seligpreisungen sind der Anfang von der Bergpredigt, ganz genau. Und in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, in Matthäus 5, Vers 9, Matthäus 5, Vers 9 heißt es, glückselig sind die was? Die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen oder Schlacht übersetzt Söhne Gottes heißen. Das ist die gleiche Idee. Das heißt, ein Sohn Gottes ist jemand, der durch diesen Prozess, der in den Seligpreisungen angedeutet ist, der vom Heiligen Geist geleitet ist, der gläubig geworden ist, der ein Kind Gottes geworden ist. Johannes drückt das auch aus in Johannes 1, Vers 12, einem wunderbaren Vers. Johannes 1, Vers 12 sagt uns, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht. Und Anrecht ist das griechische Wort Exousia, meint so viel wie Kraft oder Autorität. Er gab ihnen das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Gottes Söhne meint einfach, jemand wird vom Heiligen Geist geleitet, ist ein Kind Gottes und folgt sozusagen den Prinzipien der Bergpredigt. Und insofern können wir also sagen, dass es sich nicht zwangsläufig um Engel oder übernatürliche Wesen handeln muss. Jetzt, wir können noch einen Schritt weitergehen, denn von diesen Gottessöhnen wird gesagt, dass sie sich von den Frauen, also von den Töchtern, zu Frauen nahmen, welche ihnen sie gefielen, nicht wahr? Sie heirateten. Jetzt, was wird über die Engel gesagt und heiraten? Die heiraten nicht. Woher wissen wir das? Weiß das jemand? Jesus sagt es genau wo? Matthäus ist gut. Matthäus 21, Verzeihung, Matthäus 22. Matthäus 22, Vers 30. In Matthäus 22, Vers 30 lesen wir, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes. Das heißt, diese Gottessöhne sind keine Engel. Macht das Sinn? Denn sie haben geheiratet. Es sind also offensichtlich Menschen gewesen, die vom Geist Gottes geleitet wurden. Wir könnten also sagen Gläubige. Und dieser Konflikt zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen sozusagen, die also nicht vom Geist Gottes geleitet sind, der wird deutlich in dieser Aussage, dass Gott sagt, mein Geist soll nicht ewig am Menschen wirken, er ist ja Fleisch. Und das bedeutet nicht, dass Gott sagt, ich werde mit meinem Heiligen Geist nicht mehr an deinem Herzen wirken, weil du aus Fleisch und Knochen bestehst, sondern dieser Konflikt zwischen Geist und Fleisch, der wird beschrieben in Römer 8. Schauen wir das nochmal genau an. In Römer 8, da lesen wir in Römer 8, Vers 6, dort heißt es, denn das Trachten des Fleisches ist was? Das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber ist was? Leben und Frieden. Warum? Weil nämlich das Trachten des Fleisches was ist? Feindschaft gegen Gott. Wir sind in Vers 7 jetzt. 1. Römer 8, Vers 7. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Jetzt Feindschaft gegen Gott fängt mit wem an? Wer hat damit begonnen? Satan. Und wir sehen auch, worin diese Feindschaft besteht, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Wer auf der Seite Satan steht, kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Er denkt fleischlich. Und der Heilige Geist hat den Wunsch, jeden Menschen, der fleischlich ist, geistlich zu machen. Ja, das ist das, was schon in Vers 1 steht, in Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Aber diese Gottessöhne vor der Sintflut, die vom Geist geleitet wurden, haben sich offensichtlich davon wieder entfernt, weil sie lieber mit den Töchtern der Menschen, mit den Ungläubigen Gemeinschaft haben wollten. Sie haben sich Ehepartner ausgesucht, die ihrem geistlichen Maßstab nicht entsprochen haben. Und das ist ein wichtiges Prinzip, das wir da lernen können, nicht wahr? Und aufgrund dieser Vermischung sagt die Bibel, was war das Resultat, als die Gläubigen und die Ungläubigen sich vermischt haben? Was war das Resultat? Ja, die Nephilim, nicht wahr? Was die meisten als Riesen übersetzen. Das Wort kann auch bedeuten, die Gefallenen. Und wie war der allgemeine moralische Zustand der Welt irgendwann? Von Gott abgefallen, ist noch milde umschrieben. Verdorben, verloren. Es heißt, das Trachten der Menschen war nur böse, alle Zeit. Ja? Das heißt, das menschliche Herz hat sich so sehr verstockt, dass Gott keinen Weg mehr fand, wie der Heilige Geist zu ihnen sprechen konnte. Denn dieses, der Heilige Geist soll mit euch rechten, wie es dort steht in der Schlachter, heißt letztendlich, dass der Heilige Geist an unserem Herzen wirken möchte, dass er die Sünde reinwaschen möchte durch die Verheißung Gottes. Und das war offensichtlich nicht mehr möglich, weil die Menschen sich gegen den Heiligen Geist entschieden haben. Sie haben was eigentlich begangen vor der Sintflut? Welche Sünden haben sie begangen? Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist der Grund, warum Gott sie dann in der Sintflut vernichtet hat. Also keine Außerirdischen, die gekommen sind, keine seltsamen Dinge, die passiert sind, sondern eine Sache, die zu allen Zeitaltern stattgefunden hat. Da gab es zwei Gruppen, die Gläubigen und die Ungläubigen. Und ein Großteil der Gläubigen hat sich auf die Seite der Ungläubigen geschlagen, weil sie einfach einen Ehepartner haben wollen und einfach nicht Gott gefragt haben, was das Prinzip ist dahinter. Und dann gab es noch Gläubige, die gläubig geblieben sind? Ein kleiner Rest. Ein ganz kleiner Rest. Die übrigen. Und das waren diejenigen, die gehorsam waren. Die, was immer Gott gesagt hat, sie getan haben. Und die diese Arche gebaut haben. Und die sind dann gerettet worden. Also ich denke, dadurch können wir diesen Text sehr deutlich und sehr gut erklären. Und die Bibel legt sich an dieser Stelle selbst aus. Eine zweite Frage, die wir nur ganz kurz in einer Minute ansprechen wollen, ist, wir hatten ja bei Ausblick 2012 die Frage gehabt, wie Adam und Evas Kinder sich weiterverbreitet haben. Und wir haben gesehen, in der ersten Generation nach der Schöpfung war, was wir heute Inzest bezeichnen, dass Mann und dass Bruder und Schwester miteinander Kinder bekommen, nicht verboten und nicht schlimm. Die Frage ist jetzt danach gestellt worden, ab wann ist es dann verboten worden? Und einfach der der Vollständigkeit halber wollen wir das noch nachliefern. Und zwar in 3. Mose 18. In 3. Mose 18, das ist ungefähr, ja, doch, viele, viele Jahrhunderte nach der Schöpfung. Und nochmal viele, viele Jahrhunderte nach der Sintflut. Denn nach der Sintflut hatten wir den gleichen Fall nochmal, nicht wahr? In der Sintflut hatten wir auch nochmal Noah und seine Frau und dann die drei Söhne, Sem, Ham und Japhet mit ihren Frauen. Da war ein ähnlicher Fall nochmal gegeben. Aber 3. Mose spielt ungefähr schätzungsweise 800 Jahre nach der Sintflut. Und wir lesen hier in 3. Mose 18, Vers 9, die Scham deiner Schwester, welche die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter ist, daheim oder draußen geboren, ihre Scham sollst du nicht entblößen. Das ist eines von vielen, vielen sehr, sehr spezifischen, genau festgelegten Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die Gott hier in Bezug auf das Sexualverhalten des Volkes Gottes festgelegt hat. Das heißt nicht, dass es bis zu dem Zeitpunkt erlaubt war, aber wir können hier zum ersten Mal schriftlich festhalten, dass es spätestens hier verboten war. Wir wissen aus der Geschichte von Lot mit seinen beiden Töchtern, dass der Inzest generationübergreifend von Vater zu den Töchtern schon vorher ein Problem dargestellt hat und schwierig war und nichts Gutes hervorgebracht hat. Und insofern können wir also sehen, dass sobald die Möglichkeit da war, dass dieser Inzest nicht mehr notwendig war, er eigentlich von Gott auch nicht wirklich gewollt war und dann später ganz deutlich verboten worden ist, nicht zuletzt wegen der folgenden Sünde, die das dann unmöglich gemacht haben. Genau. Gut, wenn es weitere Fragen gibt, die gestellt werden möchten, können sie gestellt werden unter fragen@joelmedia.tv.de. Nächste Woche werden wir wieder ein paar Fragen hier beantworten. Und jetzt gehen wir hinein in unser Offenbarungsstudium. Wer hat es schon vermisst? Wunderbar. Da haben wir was anderes gehabt. Da haben wir auch die Offenbarung studiert, nicht wahr? Ganz genau. Weiß jemand noch, in welchem Kapitel wir gewesen sind? In Offenbarung 11, aber Vers 16 haben wir gemacht, nicht wahr? Also ich war gar nicht dabei. Meine liebe Frau hat mich vertreten. Ich habe gehört, sie hat es sehr gut gemacht. Und wir wollen auch jetzt gar nicht weiter groß da nochmal einhaken, weil nachdem sie mir erzählt hat, was sie alles rausgefunden hat, war ich ganz begeistert. Und das lassen wir einfach so stehen. Wir gehen heute direkt zu Vers 17. Wir wollen aber einfach um des Zusammenhangs willen, da wir uns hier mitten jetzt in der 7. Posaune befinden, einfach nochmal kurz anschauen, was in den Versen 15 und 16 geschrieben steht, uns kurz erinnern, dass wir dann den Zusammenhang haben für Vers 17, weil wir ja sonst uns so schwer erinnern, was vor 4 Wochen gewesen ist, nicht wahr? Schauen wir uns das an in Offenbarung 11 ab Vers 15. Wir haben noch die 7. Posaune. Das heißt, und der 7. Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel. Die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Wir haben uns damals, als wir über Vers 15 Gedanken gemacht haben, viel darüber gesprochen, über das Königreich Gottes. Wir werden heute noch mal kurz noch darauf eingehen später. Wir haben gesehen, dass es gegen Ende des Untersuchungsgerichtes, kurz vor der Wiederkunft, dazu kommt, dass Jesus zum König gekrönt wird, nicht wahr? Der jetzt noch unser hoher Priester ist, wird, wenn er jeden Fall besiegelt hat, wird er die hohen priesterlichen Gewänder ablegen, er wird die königlichen Gewänder anlegen und er wird als König wiederkommen. Kurz zuvor wird dann jeder Fall entschieden sein und von diesem Zeitpunkt spricht er die 7. Posaune. Und dann in Vers 16 hat er über die 24 Ältesten nachgedacht, nicht wahr? Ausführlich. Und das wollen wir nicht wiederholen. Ich denke, ihr habt gesehen, dass es ein spannendes Studium ist, nicht wahr? Und dann in Vers 17 wird uns gesagt, was diese 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen und auf ihr Angesicht fielen und Gott anbeteten, was sie eigentlich genau gebetet haben. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, mit diesem Gebet, mit dieser Anrufung Gottes durch die 24 Ältesten, die niederfallen, auf ihre Knie fallen, um Gott anzubeten. Wir lesen Vers 17 und das soll unser Studium heute sein. In Vers 17 heißt es, und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Jetzt, wenn wir diesen Vers zusammenfassen, welche Gedanken werden hier ausgedrückt in diesem kurzen, aber sehr eindrucksvollen Gebet? Wir haben die Ewigkeit Gottes, genau. Der da war, ist und kommt, nicht wahr? Und damit auch die Ewigkeit und auch die Unveränderlichkeit, werden wir noch dann ausführlicher sehen. Aber davor haben wir schon einen Gedanken. Okay, ja? Genau. Wir haben Gottes Allmacht, Gott der Allmächtige, ja? Und wir haben als ganz wichtigen Punkt den Dank. Wir danken dir. Ein wichtiges Dankgebet in der Bibel, nicht wahr? Da werden keine Bitten ausgesprochen, da wird einfach Gott gedankt. Gott, dem Allmächtigen, wird gedankt und er ist und war und wird in Ewigkeit sein. Und dann, was steht am Ende?
Dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest.
Genau. Gott hat seine Macht an sich genommen oder wieder genommen, nicht wahr? Gott nimmt seine Macht auf und hat zu herrschen begonnen. Und diese Aspekte wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und einige von uns sind sehr, sehr praktisch für uns. Kann man das lesen? Gut. Der erste Aspekt ist der, wo man am meisten wahrscheinlich erstmal so drüber geht und nicht weiter drüber nachdenkt, weil Dank ist gut verständlich, oder? Was uns wahrscheinlich dann eher auf den ersten Blick interessiert, oh, was ist jetzt, warum hat Gott seine Macht wieder aufgenommen, nicht wahr? Wie ist es mit der Allmacht, der Ewigkeit Gottes? Wir wollen uns aber erstmal Gedanken machen über den Dank. Warum ist es wichtig, Gott zu danken? Und wir wollen mal eine Liste machen. Und das biblische Thema Dank studieren. Glaubt ihr, das ist ein wichtiges Thema, das man studieren muss? Warum ist es ein wichtiges Thema? Sagt ihr mal, warum ist es ein wichtiges Thema? Steht oft in der Bibel, wir sollen Gott danken. Okay, wenn es oft steht, ist es wichtig, ja, okay?
Alles durch ihn kommt, es ist nicht selbstverständlich. Durch ihn ist alles geschaffen.
Okay. Du kommst zum nächsten Schritt, warum wir ihn danken wollen. Genau, da kommen einige Punkte, ja? Okay.
Das andere ist, wenn ich jemanden oder für etwas mich bedanke, das setzt bestimmte Erkenntnis voraus.
Ja.
Das heißt, wenn ich Gott danke, dann liegt da ein Grund vor und ich habe diesen Grund erkannt.
Mhm.
Und wenn ich das ausspreche oder formuliere und mich freue und das herzlich zum Ausdruck bringe, das ist das eine positive Angelegenheit, was, sagen wir mal, sehr viel an positiven Gefühlen und Taten nach sich zieht.
Mhm, ganz genau. Ja, wir werden gleich eine Liste machen, wofür man nach der Bibel alles danken soll. Ihr werdet staunen. Aber hier ist ein wichtiger Punkt, warum das Thema Dank so entscheidend ist. Schlagt mit mir auf in Römer. In Römer 1, ab Vers 19. Römer 1, Vers 19 bis 21, das führt uns vor Augen, warum es so wichtig ist, Gott zu danken und was passiert, wenn wir Gott nicht danken. Schaut mit mir in Römer 1, Vers 19 bis 21. Da spricht es von den Menschen, insbesondere von den Heiden. Da heißt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbart hat oder offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit. Frage, was ist seine ewige Kraft? Das Evangelium, genau, steht nur vier Verse vorher. In Vers 16 steht, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Das heißt, die Kraft Gottes, das Evangelium und die Gottheit selbst wird erkannt, jetzt worin? Wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Jetzt haben wir das, was du gerade gesagt hast. Dass vor dem Danken das Denken kommt. Ja? Durch Nachdenken kann jeder Mensch, egal ob christlich erzogen oder nicht, durch Nachdenken kann jeder Mensch etwas von der Kraft Gottes, von seinem Evangelium oder von seiner Gottheit erkennen. Und dann heißt es weiter, sodass sie keine Entschuldigung haben. Da ist also niemand, der sagen kann, ich habe nichts von den göttlichen Prinzipien erkannt. Da wird niemand im Gericht sagen können, ich habe überhaupt nicht die Spur etwas von göttlichen Prinzipien kennengelernt. Jeder kennt zumindest ein wenig etwas. Die Bibel sagt, dass jedem ein Maß des Glaubens gegeben ist. Manche haben das Privileg, die Bibel als kleines Kind kennengelernt zu haben. Die wissen vielleicht mehr von Gott, sind aber dann auch mehr schuldig ihm gegenüber. Und jetzt schaut, was Vers 21 sagt. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht was? Nicht gedankt. Sie hatten die Erkenntnis, sie haben darüber nachgedacht, haben es aber versäumt, ihm zu danken. Und dann heißt es, sondern sind in ihren Gedanken in was? In nichtigen Wahn oder in Torheit verfallen und ihr unverständiges Herz wurde was?
Verfinstert.
Was passiert, wenn wir nicht danken? Ganz genau. Nicht danken führt zu Finsternis im Herzen. Und dann beschreibt der Paulus ausführlich die ganzen Sünden, die daraus entstanden sind. Nicht wahr? Könnt ihr die ganze Liste durchgehen. Er beschreibt, wie Götzendienst daraus entsteht, wie unmoralischer Lebensstil daraus entsteht und einzig und allein aus der Tatsache, weil Menschen etwas über Gott verstehen und ihm nicht danken. Jetzt haben wir etwas von Gott verstanden. Was passiert, wenn wir ihm nicht danken? Unser Herz verfinstert sich. Da spielt es keine Rolle, wie viel ich verstanden habe, wie viel intellektuell ich in meinen Kopf hineingepresst habe. Wenn ich ihm nicht regelmäßig danke, verfinstert sich mein Herz und ich fange an, Götzen anzubeten. Ich fange an, in meinem Leben Dinge zu tun, die ich nicht tun sollte. Und irgendwann, wie du schon gesagt hast, wird es richtig, richtig dunkel. Jetzt ist Gott in der Lage, solange ich nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen habe, in die Finsternis wieder hineinzustrahlen mit dem Evangelium. Das Licht scheint in die Finsternis. Und auch für Römer 1 gibt es ja die Lösung. Da kommt Römer 3, Jesus, Römer 4, der Glaube. Aber wir sehen, dass Dank etwas Wichtiges ist. Dank erhält sozusagen das Licht im Herzen. Das wäre der Umkehrschluss, nicht wahr? Wenn wir nicht danken, wird es finster. Dank erhält sozusagen das Licht des Evangeliums im Herzen. Wie kommt eigentlich das Evangelium? Haben wir Licht im Herzen? Kennt jemand einen Text, wo das steht, dass wir Licht im Herzen haben? Aber wie geht er ungefähr? Schaut mal mit mir in 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, Vers 6. Das ist einer meiner Lieblingsverse. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn dort heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Wann hat er das gemacht? Wann hat Gott gesagt, aus der Finsternis soll Licht hervorleuchten? Am ersten Schöpfungstag, als Gott gesagt hat, es werde Licht. Derselbe Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch wo? In unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis, nicht wahr? Wir erkennen eine besondere Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn wir Jesus begegnen, wenn wir seiner Erkenntnis begegnen, dann scheint Licht in unsere Finsternis. Und das passiert bei jedem Menschen. Wenn das Wort Gottes gepredigt wird, scheint da Licht hinein. Und die Bibel sagt, es gibt manche Menschen, die kommen zu dem Licht, und manche Menschen, die wollen nicht zum Licht kommen, nicht wahr? Die rennen weiter in die Finsternis. Aber das Licht scheint in die Finsternis. Und wenn wir das Licht annehmen, dann ist unser Herz Licht geworden. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. 2. Korinther 4, Vers 6 sagt uns, wie das Licht hineinkommt. Aber dieser Gedanke aus Römer 1 sagt uns, wie wir das Licht behalten. Nämlich durch Dank. Wenn wir nicht dankbar sind für das, was Gott für uns getan hat, dann können wir so viel Licht in unserem Herzen haben, es wird irgendwann wieder finster. Also es ist wichtig zu danken. Frage. Bevor wir anschauen, wie wir danken sollen, wollen wir uns die Frage stellen, wie sollten wir nicht danken? Kennt jemand eine Stelle in der Bibel, wo jemand auf eine falsche Art und Weise dankt? Der Pharisäer und der Zöllner, genau. Der sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Ganz genau. Weißt du, wo es steht? Es ist in Lukas. Lass uns mal anschauen, in Lukas. Lukas 18. Da ist der Zöllner, nicht wahr? Der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Schlägt sich auf die Brust. Aber das ist ein anderer, das ist ein Pharisäer. Und dieser Pharisäer dankt Gott. Und schauen wir, wie er ihm dankt, in Vers 11. In Lukas 18, Vers 11, Lukas 18, Vers 11, lesen wir Vers 10, Lukas 18, Vers 10, dort heißt es, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so, O Gott, ich danke dir. Warum? Dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Wenn wir Gott danken und sagen, danke Gott, dass ich so gut bin, danke, dass du mich so gerecht gemacht hast, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen, dann ist das kein Dank, der Gott wohlgefällig ist. Woher wissen wir das? Es heißt weiter, in Vers 12 sagt er, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ist das gut, den Zehnten zu geben? Ja. Ist gut und richtig. Und zweimal fasten ist auch gut, aber nicht notwendig. Vers 13 sagt, und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was sagt Vers 14? Ich sage euch, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Was heißt gerechtfertigt? Weiß es jemand noch? Ja, gerechtfertigt hat einfach vergeben. Ihm ist vergeben worden. Der Zöllner, der gesagt hat, Gott sei mir Sünder gnädig, dem wurde vergeben. Und dann heißt es, im Gegensatz zu jenem, das heißt im Gegensatz zum Pharisäer, der gesagt hat, ich danke dir Gott, dass ich so toll bin. Ihm wurde nicht vergeben. Wir haben einen Pharisäer, der hat gefastet, der hat den Sabbat gehalten, der hat Zehnten gegeben, der hat alles getan, was richtig war. Er kam sogar in den Gottesdienstraum und hat Gott sogar gedankt. Und ihm wurde nicht vergeben. Er ging aus dem Gottesdienstraum heraus und war genauso schuldig wie vorher. Wehe uns, wenn wir Gott danken dafür, dass wir so toll sind, die anderen so schlecht. Dann haben wir eine große religiöse Übung absolviert und es hat nichts, aber auch gar nichts bewirkt, ja?
Das sind die zwei Prinzipien für alle Religionen zu allen Zeitaltern auf dieser Welt. Entweder Erlösung durch Jesus Christus oder Erlösung ohne Jesus Christus. Mhm. Der Pharisäer, aber das war nicht nur der, es waren viele, auch heute noch, die der Meinung sind, sie können Erlösung durch eigene Werke bewirken. Das geht durch alle verschiedenen Religionen durch, dieser Gedanke, durch eigene Werke Erlösung zu finden. Und die Bibel sagt deutlich, dass wir Erlösung nur durch Jesus Christus bekommen und nicht aus eigener Kraft. Und es anzunehmen heißt auch etwas demütig zu sein. Und dieser, der andere, der war eben demütig.
Absolut. Also halten wir fest, nicht zu danken bewirkt, dass das Licht aus meinem Herzen wieder verschwindet. Falsch zu danken bringt gar nichts, denn mir wird nicht vergeben. Also was ist die einzige Option, die wir haben? Richtig danken, genau. Danken nach der Bibel. Und wir wollen uns jetzt Gedanken machen und ihr seid jetzt gefragt, wir wollen uns eine Liste machen mit Gründen, wofür wir Gott danken können. Und jetzt kommt der Trick an der Sache. Ihr dürft alles hineinrufen, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr dazu wisst, an welcher Stelle es steht. Okay, an manchen Stellen können wir gleich zusammenarbeiten, aber vielleicht gibt es irgendjemanden, der mir sagen kann, eine Bibelstelle, wo ein Grund steht, warum wir Gott danken können. Wenigstens eine Stelle kriegen wir zusammen hin, oder? Irgendeinen Vers, wo steht, dass wir Gott danken aus einem bestimmten Grund. Wir wollen die Gründe mal aufzählen, okay? Weiß es jemand, einen Vers? Ja? Ganz genau. Weißt du, wo es steht? Das ist in 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Das ist einer der wichtigsten Verse überhaupt, den du gerade zitiert hast. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes. Also der erste Gedanke ist gleich der wichtigste. Nämlich, wofür sollen wir dankbar sein?
Für alles.
Ganz genau. Thessalonicher 5, Vers 18. Alles. Und zwar, das sagt die Bibel, ist der Wille Gottes. Das ist nicht sein Wunsch, das ist sein Wille. Okay? Das ist ein Dankeschön, das ist ein sehr, sehr guter Vers. Haben wir noch andere Verse? Die meisten anderen sind ein bisschen spezifischer. Ja?
Man kann ganz allgemein ganz viele Psalmenworte anführen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Psalm 105, Vers 1, heißt, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Aber da gibt es noch viele andere.
Ja, genau. Wir suchen vor allem jetzt...
Man muss nur die Bibel so umschlagen und den Anfang lesen. Dann findet man
Genau. Wir suchen vor allem Verse, wo explizit steht, dankt dem Herrn, weil er das und das gemacht hat, dankt ihm deswegen oder aus diesem Grund, dankt dem Herrn. Ja, also Gründe, warum wir Gott danken können.
Also man kann 106, 107, also man kann sich so.
Nennen wir mal konkrete Verse. Konkrete Verse, wo steht, warum wir Gott danken. Was hast du?
1. Thessaloniker 2, ab 13. Laut danken auch ihr Gott unablässig, dass ihr von als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort.
Genau, er sagt, ich sage es mal für den Livestream nochmal, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das heißt, wofür dankt er hier? Genau. Allgemein kann man sagen, dass sozusagen die Bibel, das, was er geschrieben hat, das, was er gesagt hat, dass die Bibel als Wort Gottes angenommen wird. Das ist ein Grund zum Danken. Wie oft hast du das letzte Mal gedankt, dass jemand anderes, mit dem du gesprochen hast, die Bibel als Wort Gottes angenommen hat? Das ist ein praktischer Grund, nicht wahr? Wenn wir jemanden über die Bibel reden, dann festzustellen, dass er das tatsächlich annimmt als Wort Gottes, dafür sollten wir danken, wenn das geschieht. Wir sagen, ich habe mit jemandem gesprochen, der tatsächlich die Bibel als Wort Gottes angenommen. Das ist ein ganz praktischer Grund. Okay, haben wir noch ein Beispiel. Wir haben noch eine ganz lange Liste hier, aber. Ja?
Psalm 136.
Okay.
Also, das sind mehrere Verse in dem Psalm selber und dann Psalm 100.
Nennen wir mal einen konkreten. Sag einfach mal einen.
136, also man kann nur meistens mit Vers 1 anfangen, aber das ist dann mehrmals Inhalt dieses Psalms, ne?
Genau.
Also 136, Vers 1, wenn man will.
Genau. Denn
Vers 2.
Alles klar, danke, danke. Das ist doch schon was. Psalm 136, 1 bis 3, da wird ein konkreter Grund genannt. Warum? Genau, seine ewige Güte und Freundlichkeit, ja? Der Gnade, genau, ist das gleiche wie Güte. Güte, Gnade. Das heißt, wir sollen Gott danken, dass er ewig gütig ist, dass seine Gnade kein Ende hat. Das heißt, ihr Lieben, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Gottes Gnade ohne Ende ist? Das bedeutet, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht deswegen so dramatisch, weil die Gnade irgendwann zu Ende ist. Die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet nicht, dass Gottes Gnade irgendwann mal zu Ende ist, sondern dass wir uns so sehr eingemauert haben, dass Gottes ewige Gnade nicht mehr rankommt an uns. Die wäre immer noch da. Ja? Aber es ist von unserer Seite, dass wir uns so einzementiert haben, dass wir nicht mehr darauf reagieren. Aber die Güte Gottes, seine Freundlichkeit ist ewig. Unveränderlich, ja, und das ist ein Grund zu danken. Okay, haben wir noch einen Vers, der uns einfällt.
2. Timotheus 1, Vers 3.
Okay, lies mal vor.
Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner Gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen und die Freude erfüllt, um mit Freude erfüllt zu werden.
Genau, also was wäre sozusagen hier der konkrete Dank? Wofür dankt er konkret? Ja, okay. Der Dank für das reine Gewissen, okay? Es gibt mehrere Punkte, aber wir wollen einfach mal einen rausgreifen. Das für das reine Gewissen, mit dem er dienen kann. Schauen wir noch ein paar andere Verse an. Und zwar, schauen wir mal in Daniel 2, Vers 23. Daniel 2, Vers 23. Worum geht es in Daniel 2? Worum geht es in Daniel 2? Ganz genau. Aus Gold, Silber, Bronze und Eisen, Eisen und Ton. Nicht wahr? Haben wir alles noch gut in Erinnerung. In 2. Mose, Daniel 2, Vers 23. Da heißt es in 2. Daniel 2, Vers 23, dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank. dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen hast lassen, was wir von dir erbeten haben, denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Wofür dankt Daniel in Daniel 2, Vers 23? Weisheit und Kraft, und zwar ganz besonders jetzt in einer spezifischen Sache. Um welche Sache geht es hier? Genau, dass er Verständnis hat für die Prophetie. Ja? Also die Weisheit und Kraft, das stimmt allgemein, aber noch spezifischer, er bekommt Weisheit und Kraft, Prophetie zu verstehen. Das heißt, genau, Lobpreisen. Preisen heißt Lobpreisen. Genau. Das sind einfach nur, das ist dasselbe Wort, also es sind nur verschiedene Übersetzungsvarianten. Okay. Genau. Das ist relativ austauschbar. Das sind nur kleine Nuancen, nicht wahr? Prophetie, Verständnis. Jetzt machen wir das mal praktisch. Wann hast du Gott zum letzten Mal gedankt, buchstäblich, dass du die Prophetie verstehen darfst? Du hast gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mir Verständnis geschenkt hast für Daniel 2. Dass ich Daniel 7 verstehe. Dass ich weiß, was in Daniel 8 eine Rolle spielt. Wann hast du das letzte Mal dafür gedankt? Es gibt bestimmte Dinge, für die danken wir immer, nicht wahr? Wir danken, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen. Wir danken dafür, dass die Sonne scheint, wenn sie scheint, dass die Blumen blühen, wenn sie blühen und nicht unter dem Schnee begraben sind. Wir danken für viele Dinge, aber die Bibel nennt uns einige konkrete Dinge, für die wir danken, über die wir meistens gar nicht nachdenken. Nicht wahr? Es lohnt sich mal, das mal ins Gebet mit einzunehmen, zu sagen, Gott, danke, dass du mir etwas Verständnis geschenkt hast über die Prophetie, über das, was kommen wird, dass ich da nicht einfach blind hineinlaufen muss, sondern dass ich weiß, was auf mich zukommt. Das ist ein Grund zu danken, oder? Wir nehmen das für selbstverständlich, dass wir wissen, was Daniel 2 bedeutet. So selbstverständlich, dass wir manchmal das schon, Gold, Silber, Bronze, wissen wir, nicht wahr? Babylon, Persien, Griechenland, Rom, kennen wir schon. Es gibt so viele Milliarden Menschen, die kennen das nicht. Gott sei Dank, dass wir es kennen dürfen schon, oder? Und das erweckt natürlich die Aufgabe, es anderen weiterzugeben. Schauen wir weiter in Daniel 6, Vers 10. Und diese Liste ist jetzt keinesfalls vollständig. Wir wollen einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie viele verschiedene Gründe es gibt, Gott zu danken. In Daniel 6, Vers, 10 ist nicht richtig. Es muss sein, Verzeihung, Vers, ich habe den falschen Vers aufgeschrieben, aber es muss hier sein. Genau, Vers 11. Lesen wir Vers 11, was steht in Vers 11? Wer mag das mal lesen? Genau. Warum dankt Daniel hier? Ja, es war Belsatzar, nicht wahr? In dem Fall war es Belsatzar, aber kein Problem, aber du hast vollkommen recht. Also es ging um dieses Verbot, nicht zu einem anderen zu beten. Jetzt an dieser Stelle ist etwas interessant. Es geht gar nicht so sehr darum, warum er dankt. Steht im Vers explizit, warum er dankt? Es geht hier mehr um die Tatsache, dass er dankt, nicht wahr? Denn es gäbe viele Gründe, nicht zu danken. Welchen Grund gäbe es, nicht zu danken? Es war verboten. Man wäre Löwenfutter, nicht wahr, wenn man dankt. Und interessanterweise ist auch die Art und Weise, wie er dankt. Wie dankt er?
So wie er es immer getan hat, bei offenem Fenster.
Bei offenem Fenster. Jetzt, wenn heute das Gebot erlassen werden würde, wer öffentlich betet, wird, was wäre eine vergleichbare Strafe? Es gibt ja keine Löwengrube mehr heutzutage. Wird auf einen elektrischen Stuhl gesetzt, okay? Als Beispiel, okay, in Amerika vielleicht. Würdest du öffentlich beten? Oder würden wir sagen, na okay, dann lass uns mal das für die paar Tage, wo das jetzt in Kraft sind, mal im Geheimen tun? Aber er betet öffentlich, weil er es vorher auch getan hat. Er möchte nicht einzeln, er schämt sich nicht. Aber wisst ihr, was noch erstaunlich ist? Jetzt, angenommen, wir sind schon so weit, okay, wir beten öffentlich. Stellt, versucht in die Lage zu setzen. Ihr wisst, wenn ich jetzt öffentlich bete, werde ich vermutlich sterben. Jetzt, wie lange würdet ihr beten? Situation sind, oder? Wenn wir plötzlich mit dem Todesfall konfrontiert sind, dann würde ich behaupten, dass bei den meisten Menschen zumindest, die gläubig sind, die Gebete etwas länger werden, oder? Aber werden sie hier notwendigerweise viel länger? Nein. Warum? Weil Daniel genau weiß, dass es nicht um die Länge geht und um das Bitten und Flehen, sondern es geht darum, Gott treu zu sein. Und er wusste, wenn es vorher richtig war, ist jetzt auch richtig. Das finde ich sehr interessant. Er betet nicht einfach nur, weil er in Not gerät, fängt er plötzlich an zu danken und zu beten, sondern er betet, er bleibt dabei. Es ist eine Gewohnheit und egal was kommt, von oben, unten, links, rechts, gut, böse, es stört ihn nicht. Und das ist interessant. Wisst ihr, was das bedeutet? Du kommst gleich dran. Dass Daniel seine tägliche Andacht für wichtiger hielt als sein eigenes Leben. Jetzt, wir halten unsere eigene Andacht manchmal nicht so wichtig wie die Zeitung lesen, nicht wahr? Oder noch schnell den Abwasch machen vor der Arbeit oder was auch immer. Wir denken, das ist noch wichtiger, nicht wahr? Weil Daniel hat seine, oder Schlaf, aber Daniel hat seine Andacht, einfach nur die Morgen-, Mittag- und Abendandacht, für wichtiger gehalten als sein eigenes Leben. Das ist interessant, oder? Kann man was von lernen? Du wolltest was sagen.
Und es ging bei der Sache, es ging ja um dieses Gebet, wenn Daniel ja das wusste, dann, man muss ja lesen, was da vorher die Beweggründe derer waren, die das eingefädelt haben. Die wollten eigentlich Daniel per Gewalt loswerden, damit sie endlich in Freiheit dem König und dem Volk korrupt schaden können zu ihrem eigenen Vorteil. Ja. Und eigentlich ging es in dieser ganzen Geschichte hier ganz deutlich um Gottes Ehre.
Ganz genau. Es ging um Gottes Ehre in dieser Geschichte und deswegen dankte ihm auch öffentlich. Ganz genau. Wir könnten noch viel sagen zu der Geschichte, wollen aber weitergehen, jetzt verschiedene Punkte des Dankes anzuschauen. Kennt ihr eine Stelle, wo Jesus selbst gedankt hat? Wofür hat Jesus gedankt? Wofür hat er da gedankt? Hat er da gedankt? Ja, ganz genau. Das ist Johannes 17, nicht wahr? Kannst du mal den Vers raussuchen? Ja, dann such schon mal einen anderen Vers aus, wo Jesus gedankt hat. Er dankt nicht so explizit dafür, nicht wahr? Aber ich denke, es spielt Dank mit hinein. Wo er genau, bei Lazarus. Was sagt er bei Lazarus? Schaut mal in Johannes 11. Johannes 11 und dort Vers 41. Das ist ganz, ganz kraftvoll. Johannes 11, Vers 41. Genau. Ist das nicht wunderbar? Gott, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Hat kurz ein Stoßgebet zum Himmel gesprochen. Er wusste, jetzt geht's um alles, nicht wahr? Der Lazarus soll auferweckt werden, der ist schon im vierten Tag. Und er betet ein kurzes Gebet und wann hat er Gott gedankt? Nachdem der Lazarus hervorkommt oder vorher?
Vorher.
Vorher, nicht wahr? Nicht erst als er hervorkam und dann, endlich, zum Glück hat es geklappt, nicht wahr? Gott, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Nein, er sagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und der Stein wird weggerollt und er kommt hervor. Das heißt, Jesus dankt ganz einfach für Gebetserhörung, noch bevor sie eintritt. Könnt ihr das sehen? Können wir davon etwas lernen? Gebetserhörung. Ganz genau, das ist das Vertrauen, der Glaube. Ihr wisst, Glaube in der Bibel kann man auch übersetzen mit Vertrauen im Griechischen. Es ist dieses Vertrauen, ich habe gebetet, Gott wird das tun, was am besten ist in dieser Situation. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Okay, was haben wir noch für einen? Kennt ihr noch eine Stelle, wo Jesus dankt? Schauen wir mal in Matthäus 11. Matthäus 11, da haben wir auch einen Dank von Jesus. Matthäus 11, Vers 25, das ist auch interessanter Dank oder ein Lobpreis. Er sagt, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies was vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Also Jesus freut sich richtig aus einem bestimmten Grund. Warum dankt er Gott? Warum dankt er Gott? Warum preist er ihn und lobt ihn und sagt, Gott, ich finde das so super, dass du es gemacht hast. Ich lobe und danke dir. Warum?
Weil es sich den Hochmäßigen und den
Eigenen. Er lobt Gott dafür, dass man die Wahrheit verstehen kann, ohne einen Master zu brauchen, nicht wahr? Ohne Theologie studiert zu haben. Ohne dass man jahrelang im Elfenbeinturm Griechisch und Hebräisch gelernt haben muss. Man kann die Wahrheit verstehen als einfacher Fischer. Und als er das sieht, wie die Theologen mit ihren ganzen Rabbis im Kopf, ihren Dissertationen im Kopf, einfach es nicht begreifen und wie diese einfachen Fischer es begreifen, da sagt er Gott, ich danke dir. Ich lobe dich. Ist nicht ein Grund, Gott zu loben? Das ist die größte Wissenschaft, die größte Weisheit, die es gibt auf der Welt, dass die genau oftmals eher den einfach gestrickten Menschen zugänglich ist und Gott das so gemacht hat, dass man nicht erst irgendwie einen Intelligenzquotienten von 380 braucht, um das zu verstehen. Ich finde das übrigens einen besonderen Grund, Gott zu danken. Wie soll man das sagen? Sagen wir Gottes Kommunikationsmethode, okay? Er kommuniziert nicht zu den Klügsten, sondern zu denen, die einfach es hören wollen. Und wenn jemand noch so klug ist, er nicht hören will, er wird es nicht verstehen. Und liebe Freunde, lasst uns das nicht vergessen. Weil so oft kommt das irgendwie in unser menschliches Herz hinein, naja, ich bin halt nur ein Laie, ich bin halt nicht der Experte, Jesus hat sich darüber gefreut und wir sollten uns auch darüber freuen, nicht wahr? Heißt das, dass wir jemanden, der viel studiert hat, irgendwie verächtlich begegnen sollen? Gibt es jemanden, der viel studiert hat, der für Jesus ein großer Zeuge war? Paulus, ganz genau. Lukas war Arzt, nicht wahr? Der muss auch viel Ahnung, also Mose, genau. Und Paulus war der Theologe, nicht wahr? Und hat dann auch mehr Bücher geschrieben als Petrus und die anderen. Also wenn ein Theologe sich bekehrt, ihr werdet jetzt sagen, wie? Sind die Theologen nicht automatisch bekehrt? Nein, ich sage es nochmal, wenn ein Theologe sich zu Jesus bekehrt, dann ist er ein besonders großes Werkzeug wie Paulus. Aber egal, ob wir viel wissen, ob wir wenig wissen, ob wir klug sind oder nicht so klug, wenn wir uns bekehren, werden wir die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird uns frei machen, nicht wahr? Und Jesus hat sich darüber gefreut und hat Gott dafür gedankt. Das heißt, das ist ein Dank, den jeder von uns aussprechen kann, nicht wahr? Wenn dein Intelligenzquotient nicht so hoch ist, kannst du Gott danken, danke, dass ich trotzdem verstehen darf. Wenn dein Intelligenzquotient hoch ist, kannst du sagen, danke Gott, dass ich jetzt verstehe und dass es nichts mit meinem Intelligenzquotient zu tun hat. Ja? Danke, dass du es mir offenbarst auf eine Art und Weise, die ganz anders ist, als der Rest der Welt irgendwie das macht. Und das ist gut. Weil auf diese Art und Weise hat Gott alle Standesunterschiede einfach nivelliert. Gibt's nicht mehr, nicht wahr? So toll. Gemeinde ist so ein wunderbarer Ort, wo es nicht die Klugen und die Dummen gibt, die Reichen und die Armen sind alle gleich. Und Jesus hat sich so darüber gefreut. Es gibt noch einen Grund, warum Jesus gedankt hat. Schaut mal mit mir in Matthäus 15. Matthäus 15, Vers 36. Jetzt den Grund kennen wir, glaube ich, ganz gut aus unserer Praxis, oder? Matthäus 15, Vers 36 heißt es, in Vers 35 sagt er schon, da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Die Jüngern aber gaben sie dem Volk. Warum hat Jesus hier gedankt? Ganz einfach, fürs Essen. Jetzt, das ist wahrscheinlich etwas, was wir auch tun, oder? Also, das ist bei mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich manchmal schon aus Versehen schon 2- oder 3-mal für ein Essen gedankt habe. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal jemand so gegangen ist, wenn ich irgendwo... Ich sitze an einem Tisch, nicht wahr? Und es gibt irgendwie Potluck oder Buffet und ich habe gerade gebetet, nicht wahr? Und ich hole mir was Neues und ich setze mich wieder hin. Ich freue mich so bis Essen, nicht wahr? Ich danke Gott gerne auch mehrmals. Übrigens, es gibt eine interessante Stelle, wo Paulus auch fürs Essen dankt unter besonderen Umständen. Lass uns die mal ganz kurz anschauen, noch als Ergänzung dazu. Und zwar in Apostelgeschichte, 27, Vers 35. Wir lesen mal Vers 33, da geht's schon los. Apostelgeschichte 27, Vers 33. Kennt ihr die Geschichte, die hier in der Mitte von Apostelgeschichte 27 sich abspielt? Da ist dieser, sie sind auf dem Schiff und fahren Richtung Rom und da kommt dieser riesige Sturm, der Mittelmeersturm, der Euroklidon. Und der macht sie nicht nur seekrank, der führt dazu, dass sie fast alle sterben, nicht wahr? Und in Vers 33 heißt es, als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid. Könnt ihr euch das vorstellen? 14 Tage nicht zu essen, einfach nur aus Angst. Also ich schaffe es meistens nur 2 Tage nichts zu essen. Danach wäre es mir wahrscheinlich egal, ob das Schiff hoch oder runter geht, nicht wahr? Aber die haben 14 Tage lang nichts gegessen, aus Angst. Und dann sagt er, und nichts zu euch genommen habt, Vers 34, darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, geht er mit gutem Beispiel voran, nicht wahr? Paulus war ein Mann der Tat, hat nicht nur gepredigt, hat es auch umgesetzt. Und diese Predigt war besonders gut umzusetzen. Er nahm das Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Also da steht die ganze Schiffsmannschaft mit knurrendem Magen und voller Angst, ob sie überleben werden. Und Paulus sagt, wisst ihr was, wir essen jetzt. Und nachdem er das gesagt hat, nimmt er sich Brot, dankt und fängt einfach an, exemplarisch an zu essen. Und dann heißt es, finde ich so schön, Vers 36, da wurden alle guten Mutes. Als sie gesehen haben, dass Paulus gegessen hat, nahmen sie ebenfalls Speise zu sich. Also warum dankt der Paulus hier? Er dankt eigentlich auch fürs Essen, aber es ist eine besondere Situation, oder? Ja, und er sagt sogar...
Selbstverständlich, wir reden hier nicht von normalen Dingen, gell?
Ja, du hast einen interessanten Punkt gesagt, alle haben auf ihn gehört. Jetzt ja. Kurz vorher hatte er noch gesagt, lass uns nicht losfahren. Und dann sagen sie, nein, wir fahren trotzdem los. Und interessanterweise, wie er dann später sagt, schaut mal, wie er das sagt in Vers 21. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen, nicht wahr? Er bringt nochmal diesen Punkt und stößt nochmal an die Seite und sagt, also wisst ihr, hättet ihr mir gleich gehorcht, dann hätten wir uns das alles ersparen können. Aber nun gut, jetzt haben wir die Malaise, jetzt gibt's Plan B, nicht wahr? Jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Also sie haben das bitter lernen müssen, diesen Punkt, den du gesagt hast. Er dankt für das Essen, selbst unter äußersten lebensbedrohlichen Umständen, weil er guten Mut ist. Jetzt, das ist vielleicht eine Situation, die wenigsten von uns erlebt haben, wenn überhaupt. Aber es mag sein, dass wir in Situationen kommen, wo wir wirklich unser Leben auf dem Spiel steht oder wo wir wirklich in großer Not sind und sich dann trotzdem noch diese Freude zu bewahren, diese Dankbarkeit für das, was ich habe, was mir noch gerade hier, das Brot, das ich habe, nicht wahr? Das ist etwas, was wir lernen können von ihm. Und ich denke, der Dank für das Essen in Friedenszeiten wird uns dann auch befähigen, für das Essen zu danken, wenn das Schiff so geht. Schauen wir mal weiter. Jesus hat nicht nur fürs Essen gedankt, sondern bestimmt auch fürs Trinken. Hat jemand einen Bibelvers, wo es heißt, dass Jesus fürs Trinken gedankt hat? Beim Abendmahl, ganz genau. Schauen wir mal das an in Matthäus 26. Und das findet ihr in mehreren Berichten in den Evangelien. Wir schauen uns jetzt Matthäus an, Matthäus 26. Vers 27. Matthäus 26, Vers 27. Es heißt, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Jetzt, Jesus hat nicht nur fürs Essen gedankt, er hat auch fürs Trinken gedankt. Jetzt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für viele Christen ist es eine eingefleischte Sache, vor dem Essen zu danken, oder? Aber vor dem Trinken nicht unbedingt, oder? Also, wenn wir ganz ehrlich sind, wir trinken und trinken, 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 aber so wie wir irgendwie eine Scheibe Brot vor uns bekommen, fallen mir die Hände und danken, nicht wahr? Das ist merkwürdig, oder? Jetzt, man könnte argumentieren, dass das Trinken eigentlich wichtiger ist als das Essen, oder? Und, also ich will jetzt da kein Dogma draus machen, einfach mal so drüber nachzudenken. Es würde sich doch auch lohnen, hey, wenn wir für jede Brotscheibe, die wir zu uns nehmen, jedes Kuchenstück danken, warum nicht auch für das Glas Wasser, das wir trinken, und sagen, Gott, danke, dass ich dieses Wasser habe, nicht wahr?
Ja.
Dieser Wasser trinkt
gleich.
Ja.
Wasser zu trinken und wenn ich es nicht rein
mache, ja.
Wir haben ein reines Wasser zu trinken, schon bin ich
gut. Ja, das ist gut. Und ich denke, das ist etwas, wo man einfach mal jetzt drüber nachdenken könnte, das mal in seinen Alltag zu integrieren, nicht wahr? Jesus hat fürs Trinken gedankt, aber natürlich geht es hier bei dem Trinken nicht einfach nur um Trinken, es ist ja eine besondere Situation und das ist auch ein Aspekt, der hier mitspielt. Wofür dankt er insbesondere eigentlich? Für das Abendmahl, nicht wahr? Er dankt für das, was das erste Abendmahl gewesen ist. Für den Traubensaft und das Brot, das hier beim Abendmahl ausgeteilt worden ist. Und die Frage ist, danken wir Gott fürs Abendmahl? Ich meine, viele von uns wissen, dass das Abendmahl eine heilige Angelegenheit ist, dass wir dort nicht einfach irgendwie lax oder profan damit. Aber wer von uns hat eigentlich mal hinterher abends Gott dafür gedankt, dass wir Abendmahl hatten? Das war ein interessanter Gedanke. Ja, vielleicht haben wir es auch schon gemacht, aber vielleicht ist es nicht so selbstverständlich in unserem Kopf. Oder dass wir währenddessen einfach diese Einstellung haben: Gott, danke, dass ich heute beim Abendmahl dabei sein kann. Danke, dass es möglich ist. Ich hätte ja auch krank sein können, nicht wahr? Danke, dass ich dieses Abendmahl habe, dass ich mich wieder daran erinnern kann, an meinen Bund, den ich geschlossen habe, an das, was du getan hast. Dank fürs Abendmahl. Okay, wir haben noch ein paar interessante Gründe, Gott zu danken. Schaut mal mit mir in 2. Korinther. 2. Korinther 2, Vers 14. Dort heißt es, 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei was? Gedankt. Der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Jetzt, was meint der Paulus, wenn er sagt, ich triumphiere? Ist er mit so einem Triumphzug durch die Gegend marschiert und hat irgendwie Laola-Wellen machen lassen? Was war der Triumphzug, von dem er spricht, wenn er sagt, der Geruch der Erkenntnis ist an jedem Ort offenbar geworden? Ganz genau, die Missionserfolge. An jedem Ort, wohin gegangen ist, hat er Menschen zu Christus führen können. Er sagt, es ist ein Triumphzug. Egal, ob wir in Lystra sind oder in Ikonium oder in Korinth oder in Athen oder in wo auch immer, überall finden sich manchmal wenige, manchmal viele, aber überall finden sich Menschen. Es ist wie ein Triumphzug. Das heißt, er dankt für den Missionserfolg. Das ist ja etwas, was uns auch relativ nahe steht, nicht wahr? Dafür zu danken. Wenn wir sehen, dass dort Menschen ihr Leben Jesus übergeben, wenn sie sich zu Gott bekehren, wenn sie getauft werden und so weiter, es ist eine wichtige Sache, Gott dafür zu danken und nicht für selbstverständlich zu erachten. Was für ein Text hast du mal? 2. Korinther 2,14, genau. Schauen wir mal in 2. Korinther 9, Vers 15. Das ist auch ein ganz interessanter Vers. Und ich glaube, der ist praktischer, als es im ersten Moment ausschaut. 2. Korinther 9, Vers 15 sagt uns, Gott aber sei Dank für seine was? Seine unaussprechliche Gabe. Der Paulus sagt, Gott, ich danke dir für etwas, was ich gar nicht ausdrücken kann. Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt, oder? Dass wir es gar nicht in Worte fassen können, was es eigentlich genau ist. Wir möchten Gott danken. Und es ist nochmal anders als einfach alles, nicht wahr? Weil alles beinhaltet viele konkrete Dinge. Aber es gibt mal Momente, da weiß man, Gott hat das getan und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ist überwältigend, genau. Und er sagt, danke dafür, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber danke dafür, du weißt, was in meinem Herzen ist. Ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Unaussprechliche Gabe. Gottes Geschenke sind so, dass man sie gar nicht wirklich... Und ihr wisst ja, die Bibel sagt nicht, dass wir jedes Gebet fein ausformulieren müssen oder können. Egal, wie toll wir es machen, der Heilige Geist muss sowieso nochmal alle Worte nehmen und nochmal umformulieren, nicht wahr? Um sie dann übersetzt dem Vater des Universums zu überführen. Schauen wir mal in 1. Timotheus. In 1. Timotheus 1, Vers 2. Vers 12, Entschuldigung. 1. Timotheus 1, Vers 12. wirklich spannendes Studium für sich. 1. Timotheus 1, Vers 12, da sagt uns die Bibel, und darum danke ich dem, der mir was verliehen hat. Kraft verliehen hat Christus Jesus, unserem Herrn, wozu? Dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Paulus sagt, ich danke Gott aus einem bestimmten Grund, nämlich, dass er mich in den Dienst eingesetzt hat und mir die Kraft dazu verliehen hat. Dankst du Gott auch für den Dienst, den er dir gegeben hat und für die Kraft, die er dir gibt? Schaut, und das ist wie so eine Praxis. Viele von uns haben irgendwie den Eindruck, ja, wir sollen etwas für Gott tun, nicht wahr? Wir haben einen Auftrag. Aber wenn wir Gott nicht dafür danken, was passiert dann mit unserem Herzen? Finster, während wir Gottes Auftrag ausführen wollen. Es gibt manche Menschen, deren Herz wurde finster, während sie Prediger gewesen sind oder Evangelisten oder einfach Missionare oder was auch immer. Sie haben nach außen hin noch sozusagen die Form aufrechterhalten, aber sie haben Gott nicht dafür gedankt, für das, was er ihnen geschenkt hat, für die Kraft, die ihnen gegeben hat. Und sie wurden innerlich finster. Und deswegen ist das wichtig. Kraft und Berufung zum Dienst. Und jeder von uns hat ja vielleicht einen unterschiedlichen Dienst, nicht wahr? Aber wir brauchen alle Kraft dazu, oder? Definitiv. Und Gott sei gedankt für die Kraft, die er uns gibt. Schauen wir mal in 1. Korinther 1, Vers 4. 1. Korinther 1, Vers 4. Da heißt es, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen, wofür? Für die Gnade, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Ganz praktischer Punkt. Und Paulus hat darüber immer wieder gesprochen. Und er dankt nicht nur für sich, sondern er dankt für die, die er gewonnen hat, nicht wahr? Und er dankt wofür? Für die Gnade, und zwar die Gnade in Jesus. Was ist das, wo wir immer wieder nachdenken? Gott, danke, dass du so gnädig bist. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du mich immer wieder annimmst. Danke für die Gnade in Jesus. Jetzt kommt im gleichen Kapitel noch ein ganz interessanter Grund zum Danken, wo man erstmal drüber nachdenken muss. Schaut mal mit mir in Vers 14. Und das ist wieder so ein richtig praktischer Punkt. Die Bibel ist so unglaublich toll. In 1. Korinther 1, Vers 14 heißt es, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Warum sagt der Paulus, ich danke Gott, dass ich niemanden getauft habe? Also andersrum würden wir es doch besser verstehen, oder? Wenn er gesagt hätte, ich danke Gott, dass ich euch alle getauft habe. Da ging es um Streit. Und was war der Streit in der Gemeinde Korinth?
Die einen haben behauptet, sie gehören dem Mann, die anderen haben behauptet, sie gehören dem Mann.
Genau. Einer hat gesagt, ich gehöre zu Paulus, du gehörst zu Kephas. Nee, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Apollos. Und jeder hat seine eigene Sektion. Und er sagt, meine Güte, bin ich froh, dass ich niemand von euch getauft habe, sonst würdet ihr noch euch was drauf einbilden. Übrigens ist auch einer der Gründe, warum Jesus niemand getauft hat. Ihr wisst, dass Jesus gar nicht getauft hat, sondern seine Jünger haben immer getauft. Weil, stellt euch vor, Jesus hätte Menschen getauft, da gäbe es diejenigen, die wären getauft gewesen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und einige wären getauft von Jesus, nicht wahr? Die hätten sich wahrscheinlich als Christen besserer Klasse betrachtet. Und Paulus sagt hier, bin ich froh, dass ich da gar nicht erst mich da hineinbekommen, in die Nesseln gesetzt habe. Das heißt, wir können manchmal auch dankbar sein für etwas, was Gott verhindert hat. Ja? Obwohl die Sache an sich gar nicht schlimm gewesen wäre. Aber ich denke, wir alle haben schon solche Situationen im Leben erlebt, wo wir dankbar sind, dass wir eine Sache nicht gemacht haben, obwohl sie gar nicht schlimm gewesen wäre, weil wir sehen, was es für Konsequenzen gehabt hätte. Also, Bewahrung, genau. Bewahrung vor, wie soll ich sagen, gemeindeinternen Intrigen oder was auch immer. Gott sei Dank, dass ich da nicht tiefer hineingehe. Genau. Ja?
1. Korinther 15, Vers 57, kurzer Vers. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.
Dankeschön. Das ist ein fantastischer Vers. Und einer der wichtigsten überhaupt in unserer ganzen Liste. Sehr gut. Nicht nur die Gnade in Jesus, sondern auch der 1. Korinther 15, Vers 57. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus. Schaut, und das ist wieder so eine Sache, nicht wahr? Viele Christen sind ganz, ganz schnell dabei mit hier, Gnade in Jesus, nicht wahr? Wir danken Gott für seine Gnade, aber danken wir ihn auch für den Sieg, den er uns gibt über die Sünde. Das ist nicht, kein Unterschied, nicht wahr? Wir danken für die Gnade, dass er uns vergibt, dass wir verkehrt gemacht haben. Und wir können ihm genauso danken, weil er uns genauso schenken möchte, dass wir Sieger sind. Danken wir für den Sieg.
Die Aussage wichtig zu betonen, dass dieser Sieg nur durch Jesus Christus.
Ganz genau. Ganz genau. Denn ansonsten endet man da, wo der Pharisäer gewesen ist, nicht wahr? Ich danke dir, dass ich den Sieg errungen habe, nicht wahr? Nein. Schaut, wenn ich mich bedanke, was bringe ich damit zum Ausdruck?
Dass es nicht von mir ist, sondern dass ich es geschenkt bekomme.
Genau. Ich bedanke mich für ein Geschenk, nicht wahr? Früher mussten, also ich weiß noch, als ich Kind war, haben meine Eltern mir immer beigebracht, wenn du was geschenkt bekommen hast, musst du dich dafür bedanken, nicht wahr? Ich muss mich nicht bedanken, wenn ich selbst was errungen habe, nicht wahr? Wenn ich bei einem Musikwettbewerb den ersten Preis gewonnen habe, musste ich mich nicht bedanken bei der Jury, dass sie mir das gegeben hat. Das war meine eigene Tat. Ich habe halt gut genug geübt. Aber wenn ich ein Geschenk bekommen habe, muss ich mich bedanken. Das heißt, sehen wir, dass der Sieg allein schon durch die Tatsache, dass man sich dafür bedanken muss, ein Geschenk ist. Hat sich eigentlich der Pharisäer bedankt? Nicht wirklich. Der hat nur gesagt, dass er sich bedankt. Er hat sich gar nicht wirklich bedankt. Das war ein falscher Dank. Er hat zwar das Wort Dank in den Mund genommen, hat sich gar nicht bedankt. Hat sich selbst gelobt. Aber weil er wusste, dass er das nicht so ausdrücken kann, hat er es in ein religiöses Gewand getaucht und hat halt gesagt, ich danke dir Gott, nicht wahr? Sieg in Jesus, ein ganz wichtiger Dank. Ja?
Wir sollen ja auch Danke sagen für die schlechten Situationen in unserem Leben, also für die Nöte in unserem Leben.
Ganz genau. Lass uns mal schauen, es gibt in Epheser, also 1. Thessalonicher geht auch so ein bisschen in die Richtung. Schau mal in Epheser 5, Vers 20. Epheser 5, Vers 20. Das sagt es nicht explizit, aber implizit. Schließ das mit ein, was du gemeint hast. Genau, er sagt alle Zeit Dank für alles. Er sagt nicht, das heißt, wir haben zwar viele positive Dinge aufgeschrieben, aber die Bibel sagt Dank für alles. Und das inkludiert, das beinhaltet auch das Schlechte. Egal was passiert, wir können immer Dank sagen. Wir können immer Dank sagen, dass Gott uns liebt, dass Gott, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben.
Römer 8, Vers 28.
Ganz genau, Römer 8, Vers 28.
Psalm 103, von Anfang bis zu 1 bis 4.
Ja? Psalm 103, Vers 1 bis 4, sagst du? Ich lese mal vor. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, das ist sehr schön, da sind viele Gedanken drin. Einige haben wir schon angesprochen, vielleicht einen, der noch nicht angesprochen ist, ist der, der dir heilt alle deine Gebrechen. Also wir haben schon die Gnade, nicht wahr? Das ist die Sündenerlösung, erlöst von allen deinen Sünden. Aber wir können auch Gott, Psalm 103, Vers 1 bis 4, einer der Gedanken ist hier die Heilung, ja? Dass Gott uns heilt. Und gibt etliche andere Gedanken da drin. Die Barmherzigkeit Gottes, genau, die Güte, haben wir zum Teil auch schon angesprochen. Ihr seht also, die Bibel ist sehr reich daran, nicht wahr? An Gedanken. Ja. Gut. Schauen wir mal in Römer 16, Vers 4. Ich sehe schon, wir kommen heute gar nicht durch den Vers durch. Wir sind immer beim ersten Wort, beim Danken, nicht wahr? Aber ihr seht, selbst diese vermeintlich einfachen Worte haben eigentlich eine ganze Menge hinter sich, nicht wahr? Und habt ihr schon mal so ein Studium zum Wort Danken gemacht? Das ist interessant, oder? Muss ich immer nur Hörner und Tiere studieren? Man muss auch das Wort Danken studieren. Auch seine Ausgewogenheit, nicht wahr? Genau. Was haben wir gesagt? Römer 16, Vers 4. Stehe ich im Weg? Das ist so ein bisschen so ein Nebenpunkt, weil es kein direkter Dank an Gott ist, aber auch in den Bereich Dank mit hineinfällt. In Römer 16, Vers 4 heißt es, lesen wir Vers 3, Römer, Vers 3 und 4. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Ihr wisst, die Bibel sagt, liebt den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und den Nächsten wie dich selbst. Jede Liebe zu Gott wird auch Liebe dem anderen gegenüber bedeuten. Dank zu Gott bedeutet auch, dass wir anderen dankbar sind in der Gemeinde. Und das vernachlässigen wir mal ein bisschen, nicht wahr? Habe ich den Eindruck. Wir sind ganz schnell dabei, Gott zu danken, aber danken wir auch dem Bruder oder der Schwester für das, was sie getan haben. Danken wir den Brüdern und Schwestern für das, was man vielleicht auch hinter den Kulissen nicht so sehr gesehen hat. Es gibt ein Amt in der Gemeinde, das erfährt meistens zu viel Dank. Wisst ihr welches? Der Prediger, der ist definitiv zu viel Dank, weil dem sollte man nicht so viel danken. Das wisst ihr, oder?
Nach einer Predigt sollte man ihm nicht danken. Das hast du gesagt.
Das habe ich nicht gesagt. Ellen White hat mal gesagt an einer Stelle, wenn nach der Predigt jemand zu dir kommt und sagt, das war eine tolle Predigt, sollst du ihm ins Angesicht sagen, das hat das letzte Mal Satan zu dir gesagt. Und der Punkt an der Sache ist, da ist eine ganze Menge Wahrheit dahinter. Denn der menschliche Stolz ist sowas von überlebensfähig. Der ernährt sich von den kleinsten Krümeln. Da reichen schon die kleinsten Krümel, der fängt an, wieder zu wachsen und zu gedeihen und zu blühen. Ich habe das noch nie umgesetzt, weil ich natürlich Angst habe, meine Geschwister zu verletzen. Aber der Punkt ist einfach der. Der Punkt ist einfach der. Da sollte man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Aber mir geht es einfach um was ganz anderes hier. Nämlich, wie viele Geschwister tun eine Arbeit, die man selten sieht, nicht wahr? Hinter den Kulissen und kaum einer ist dankbar. Alle reden immer davor nach, was für eine tolle Predigt oder der Gemeindeleiter, der leitet die Gemeinde so toll. Aber sind wir dankbar untereinander auch für das, was andere opfern, an Zeit, an Energie und so weiter? Und das hat was damit zu tun. Wenn ich Gott danke, werde ich auch dankbar sein. Und wenn ich meinen Geschwistern gegenüber dankbar bin, werde ich auch weniger Fehler finden, die es zu kritisieren gilt, nicht wahr? Das hat wieder diesen gleichen Punkt, nicht wahr? Wenn wir nicht danken, wird es finster, nicht wahr? Wenn wir aufhören zu danken, dann nehmen wir die guten Dinge für selbstverständlich und konzentrieren uns auf all das, was man besser machen hätte können. Und da gibt es immer Sachen, nicht wahr? Und dann hat man die Phänomene, die man so oft kennt, von Streit und Missgunst und Missverständnisse und so weiter. Deswegen ist dieser Vers nicht unwichtig. Paulus sagt, ich danke nicht nur Gott, ich danke auch Priscilla und Aquila. Von denen lesen wir nicht so viel in der Bibel. Bisschen was. Wisst ihr, dass Priscilla und Aquila ein großes Werk getan haben? Sie haben Apollos ausgebildet. Und Apollos war einer der größten Prediger der Urgemeinde nachher. Von dem heißt es, er war mächtig im Herrn. Aber ohne Priscilla und Aquila hätte er nur die halbe Wahrheit gepredigt. Es heißt, sie nahmen ihn zu sich auf und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Priscilla und Aquila haben nie wahrscheinlich viele Menschen gewonnen, haben keine großen Predigten gehalten. Aber sie haben einen großen Prediger ausgebildet, haben die Prinzipien ihm weitergegeben, weil sie vielleicht selbst nicht das Talent hatten, rhetorisch groß zu predigen, aber Apollos hat es, aber sie hatten Information. Und das ist sehr wichtig, nicht wahr? Gut, gehen wir noch einen Punkt weiter, wir müssen gleich aufhören. Leider. In Epheser 1, Vers 16. Die Zeit rennt, nicht wahr? Epheser 1, Vers 16. Und Epheser 1, Vers 16 sagt uns, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken. Und Paulus schreibt hier an wen? An die Epheser. Jetzt, die ganzen Briefe, die er schreibt, an die Galater, an die Epheser, an die Kolosser, an die Römer, an die Philipper und so weiter, an wen schreibt, was für Art von Menschen sind das? Das sind Gemeinden, ja, aber jetzt in Bezug auf ihren geistlichen Stand, in Bezug auf ihre geistliche Erfahrung. Neubekehrte, das waren nicht Gemeinden, die schon seit 100 Jahren bestanden und die man mal aufwecken musste. Das waren alles frisch gegründete Gemeinden, das waren Neubekehrte. Das heißt, er dankt explizit für Neubekehrte. Und das ist ein Punkt, den wir auch in unserem praktischen Leben umsetzen sollten, nicht wahr? Für die Menschen zu danken, die kürzlich zur Wahrheit gekommen sind, denn die brauchen es besonders, oder? Die brauchen besonders unsere Gebete. Die brauchen besonders unsere Fürbitte. Und Paulus geht sogar noch einen Punkt weiter. Schaut mal in Römer 1, Vers 8. Römer 1, Vers 8. Römer 1, Vers 8. Dort heißt es, Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Er sagt, ich danke Gott dafür, dass ihr jetzt schon, obwohl ihr gerade frisch bekehrt seid, schon ein Zeugnis seid für die ganze Welt. Paulus, warum ist hier? Dankt, 14, 8, für den Missionseifer der Neubekehrten. Er sagt, Gott sei Dank, dass die, die frisch zum Glauben gefunden haben, durch ihren Glauben ein Zeugnis werden für die ganze Welt.
Aber genau das meine ich, aber der Dank wird da schon im Voraus, ja, ein Zeugnis werden.
Er sagt, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Nicht? Was steht es bei dir?
Dass man von einem Glauben in aller Welt spricht, ja, okay.
Spricht, ja, er sagt, ich danke, dass, egal wo ich hinkomme, höre ich von der Gemeinde, die sagen, oh, hast du es gehört von der Gemeinde in Rom, was die alles, wow. Ja. Und es ist eine große Freude, wenn ihr mal die Freude habt, mit Menschen über Jesus zu reden und einen Menschen zu Jesus zu führen, gibt es keine größere Freude, als wenn ihr realisiert, dass diese Person anfängt, über den Glauben zu reden. Ja. Ich sage, das ist die größte Freude überhaupt. Mit allen Menschen, mit denen ich Bibelstunden gegeben habe, das ist immer der Moment, wo das Herz am meisten hüpft, wenn man merkt, die Person fängt an, über ihren Glauben mit anderen zu reden. Weil dann merkt man, jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt ist von hier nach hier gesunken. Jetzt hat sich da ganz grundsätzlich was verändert. Das ist ein ganz toller Moment. Und dafür danken wir Gott. Und das sollten wir nicht als selbstverständlich annehmen. Gott dafür danken. Schauen wir noch ein, zwei Punkte an und dann müssen wir aufhören. In Kolosser 1, Vers 12. Kolosser 1, Vers 12, die Bibel sagt, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am was?
Erbe.
Am Erbe der Heiligen im Licht. Wir dürfen Gott danken, was für ein Vers war das? Kolosser 1, 12, danke. Dass wir ein Erbe haben. Wir sollten über das Erbe öfter nachdenken, oder? Wie oft dankst du Gott täglich über das Erbe? Wir stellen uns das manchmal vor, nicht mal, wie das sein wird auf der neuen Erde. Aber danken wir auch dafür ganz konkret. Sagen Gott, danke, dass du diese Wohnung vorbereitet hast. Danke, dass da diese Stadt sein wird. Danke, dass ich da bin. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du alles vorbereitet. Danke. Ja? Nicht als selbstverständlich annehmen. Weil alles das, was wir wissen und für selbstverständlich annehmen und nicht dafür danken, lässt das Licht wieder gehen, nicht wahr? Danken, Gott danken dafür, für das, was er für uns vorbereitet hat. Weil je mehr wir darüber danken, und übrigens, noch mal ganz kurz, wenn das alles Grund zum Dank ist, heißt es, dass das alles ein Geschenk ist, oder? Das ist alles ein Geschenk. Er sagt, wie in Römer 8 sagt, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns nicht auch alles schenken? Und wenn alles geschenkt ist, dann im Grunde genommen, ihr seht auch im Universum dann später, in der siebten Posaune, sie danken. Die 24 Eltern, die fallen nieder und sagen, danke. Da kommt nicht danke und übrigens, bitte, 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 ist einfach nur noch danke, danke. Ja, jetzt bist du dran, Entschuldigung.
Ja, Apostelgeschichte 16, Vers 25, Paulus und Silas im Gefängnis um Mitternacht,
Ah.
Sie Gott gelobt und gedankt haben. Also ich mag diese Geschichte, nicht nur den Vers da,
ja.
Weil sie so herrlich extrem ist. Ja, das ist einfach, ja, zu begründen. Diese Geschichte zeigt mir, was der Mensch tun kann, eigentlich was er normal eigentlich so nicht tut, wenn Gottes Gnade und Liebe mit ihm ist in seinen Gedanken und Gefühlen.
Ja.
Weil so kann ein Mensch normal nicht handeln. Und nicht nur, dass der Paulus und Silas so waren, denn als dann später diese ganzen Gefängnistüren aufgingen, alle Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben, sind nicht aus dem Gefängnis geflüchtet. Obwohl jeder, selbst der dümmste Mensch, gut genug hätte, da zu flüchten in dieser Zeit.
Ja. Und das ist auch ein schönes Beispiel für das, was du vorhin gemeint hast, in der Schwierigkeit, in der Not zu danken, nicht wahr? Mit den Fesseln an den Händen und Füßen eingekerkert und die Gefängnisse damals waren nicht wie heute, nicht wahr? Da gab es keinen Fernseher, da gab es keine Matratze, das war Loch. mit Ratten und ich weiß nicht was alles. Nicht wahr? Sie haben gedankt, sie haben gelobt. So, lasst uns ganz kurz, weil wir eigentlich jetzt fertig sein müssen, noch zwei Verse anschauen oder drei. Und zwar in Kolosser 3, Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17. Da heißt es, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott. Jetzt, wenn ihr den Vers genau durchdenkt, steht da, egal was ich tue, sollte es so sein, dass ich danach Gott danken kann. Das heißt, egal was ich tue, sollte was sein? Ein Geschenk von Gott. Das ist das, was Epheser 2, Vers 10 meint, wenn es sagt, die wir in den Werken wandeln sollen, die Gott zuvor bereitet hat. Egal was ich sage, kann ich danach, das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Egal was ich, wenn ich jetzt morgen durch den Tag gehe, kann ich Gott für jedes Wort, das ich sage, danken? Kann ich für meine Taten danken, dass sie in Christus Jesus vollbracht worden sind? Ich glaube, das ist ein, wo es wirklich, wirklich praktisch wird. Ein Vers noch, den wir anschauen wollen. Taten in Christus. Worte und Taten in Christus. Worte und Taten in Christus. Und ihr seht ja, manche dieser Punkte überschneiden sich auch nicht, wahr? Das ist jetzt keine mathematisch ausgeklügelte Reihenfolge. Aber einen Punkt möchte ich noch ansprechen, weil es auch wichtig ist, und das ist der letzte dann für heute. Schaut mal mit mir in 2. Thessalonicher 1, Vers 13. 2. Thessalonicher 1, Vers 13. Was habe ich denn aufgeschrieben? Ach nein, ich habe was Falsches aufgeschrieben, schon wieder. Nein, es muss 2. Petrus sein, Entschuldigung. Oder ist es 2. Petrus? Hä? Entschuldigung, ich habe mir irgendwas aufgeschrieben, was es nicht gibt. 2. Thessalonicher 1. Nee, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich mir aufgeschrieben habe. Okay, ich werde es euch nachreichen, okay? Das verspreche ich euch. Was auch immer es gewesen ist. Egal. Gut. Ich denke, wir haben eine ganze Menge gelernt heute, oder? Und wir können, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort hier auch, dass alles, was wir tun, alle Taten, alle Werke in Christus, dass sie Grund sein sollten zu danken. Und wir haben einige sehr allgemeine, sehr, sehr praktische Dinge gesehen. Die Bibel hat eine Lehre über das Danken. Eine biblische Lehre über das Danken. Und ich glaube, es lohnt sich, mehr Gott zu danken, oder? Habt ihr nicht auch den Eindruck? Und ich glaube, wenn wir mehr danken, dann verstehen wir mehr, dann wie wir auch bitten müssen. Weil wenn wir danken, verstehen wir, dass es nicht unser vieles Bitten ist oder unser langes Bitten oder lautes Bitten, sondern einfach nur unser Empfangen des Geschenkes, nicht wahr? Ich glaube, dass unsere heutige Erfahrung, die oft mit ein wenig Dank und viel Bitte, je mehr wir Jesus näher kommen, sich immer mehr verändern wird in viel Dank und wenig Bitte, oder? Und wie auch immer. Bitten ist ja nicht verkehrt, nicht wahr? Bitten ist überhaupt nicht verkehrt. Aber wir wollen diesen Punkt nicht vernachlässigen. Jetzt haben wir doch schon mal ein bisschen was geschafft, oder? Nächste Woche werden wir weitermachen und uns die nächsten Punkte anschauen. Da wird es ein bisschen schneller gehen, weil wir hier einige Sachen schon angesprochen haben. Da werden wir nur noch zusammenfassen. Wollen wir uns vornehmen, Gott noch mehr zu danken als bisher? Und so wie die 24 Ältesten, vielleicht auch heute Abend noch einmal niederzuknien und ihm zu danken. Ja? Lass uns niederknien und für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir dein Wort haben und dass wir all diese Dinge sehen konnten und studieren konnten. Es war noch nicht mal allumfassend oder erschöpfend, was wir angeschaut haben. Wir haben gesehen, wie viele Gründe es gibt, dir zu danken. Viele praktische Gründe, viele allgemeine Gründe, sehr grundsätzliche Gründe. und manche, über die wir vielleicht selten nachgedacht haben. Und wir möchten dich bitten, dass wir in unserem Leben noch dankbarer sind, vor allem dir gegenüber und dann auch dankbar denen gegenüber, die etwas für dich tun und mit dir zusammenleben in der Gemeinde. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort auch über die einfachen, vermeintlich einfachen Dinge des Christentums so ein Reichtum an Informationen hat, und dann, wo man noch lernen kann und vertiefen kann. Und wir danken dir, dass du uns auch die Kraft gibst, das umzusetzen. Und dass wir dieses Geschenk aus deiner Hand annehmen dürfen und dir dann danken dürfen, dass du uns das geschenkt hast. Hab Dank, Jesus, für alles, und bitte bring du uns bald wieder gesund zusammen. Im Namen Jesu. Amen.